Im ersten Teil freue ich mich aber besonders, dass Professor Michael Isfort aus Köln angereist ist, um uns heute zu Lösungsmodellen für die Zukunft im Sinne der Pflege an der Grenze einige Ideen mitzugeben. Professor Isfort ist heute Professor für Pflegewissenschaft und Versorgungsforschung an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen im Fachbereich Gesundheitswesen und vereint die Praxis und die Theorie auch in seinem Lebenslauf. Er hat begonnen als Krankenpfleger, hat die Qualifizierung aus der Basis mitgenommen, ist dann auch in die Pflegewissenschaft eingestiegen und hat das Diplom dort erworben und zuletzt auch den Doktor Rer Medic, den Doktor für theoretische Medizin, um sozusagen auch die Aspekte der Gesamtgesundheitsversorgung mitzunehmen. Vielen Dank, Herr Professor Isfort, fürs Kommen und wir freuen uns alle auf Ihren Vortrag.
Ja, vielen herzlichen Dank. Zunächst einmal mein Dank natürlich, dass Sie mich eingeladen haben, zu Ihnen zu sprechen. Herr Bonelli würde jetzt wahrscheinlich sagen, der ist leider Deutscher. Das bin ich, das kann ich nicht anders sagen. Aber ich habe mich im Vorfeld und in der Vorbereitung auf den heutigen Tag etwas dezidierter mit der österreichischen Situation beschäftigt. Die deutsche Situation kenne ich sehr gut. Die Frage danach, wie sieht es bei uns mit Pflegepersonal aus? Und die Frage auch bezogen auf, welche Ansätze können wir beobachten und was können wir insgesamt sehen? Der Pointer funktioniert jetzt das erste Mal nicht. So, jetzt funktioniert er. Also das heißt, wenn wir uns über Pflege und pflegerische Versorgung auseinandersetzen, das mache ich in Deutschland sehr, sehr intensiv an verschiedener Stelle, dann müssen wir immer uns vor Augen halten, was kommt da eigentlich auf uns zu. Die jetzige Situation ist ja schon gekennzeichnet durch einen Fachkräftemangel, der ist in Österreich auch, der ist in Deutschland deutlich stärker spürbar, auch deutlich stärker spürbar. Aber die Frage eben, was wird uns in Zukunft erwarten, was wird uns begleiten? Der Pointer funktioniert leider gar nicht. So, okay. Also wenn wir uns Österreich anschauen, dann muss man sagen, das hier ist die Verteilung der Personen über 75 Jahre in Österreich. Und ich nehme deswegen immer über 75 Jahre, weil es eigentlich nie darum geht, die 65-Jährigen. Also normalerweise wird klassischerweise unterschieden zwischen Menschen im Erwerbsalter und Menschen nicht mehr im Erwerbsalter. Und man muss natürlich sagen, für die pflegerische Versorgung sind die Menschen in der Altersgruppe 65 bis 70 oder bis 75 eigentlich nicht so relevant, weil eben die Anzahl der dann Pflegebedürftigen in dieser Altersgruppe noch sehr, sehr gering ist. Aber interessant oder wichtig wird das natürlich bei der Frage der über 75-Jährigen. In Deutschland sehen wir ab da sozusagen einen ganz deutlichen Anstieg, der dann auch irgendwann exponentiell erfolgt, sodass wir also Pflege erst einmal von der Versorgungsseite ja immer in Verbindung bringen müssen mit Hochaltrigkeit, überwiegend damit in Verbindung bringen müssen. Ausgeklammert sind natürlich spezifische Bereiche, die uns in Deutschland auch große Sorgen machen. Das ist zum Beispiel die Frage nach außerklinischer Beatmungsversorgung von Kindern, wie wir das strukturieren können und wie wir das weitermachen können. So, was haben wir jetzt in Österreich? Wenn wir uns mal anschauen, den Bereich Niederösterreich, dann sehen wir zum Beispiel, sie haben momentan 171.000 Menschen in dieser Altersgruppe, die in Niederösterreich wohnen, oder 152.000, die in Wien in dieser Altersgruppe sind. Das wird steigen. Und zwar wird das prozentual gesehen eigentlich überwiegend zwischen 50-75% ansteigen in den kommenden Jahren, bis 2040 gerechnet. Und das heißt also numerisch ausgedrückt, dass wir in Niederösterreich zum Beispiel die Problematik haben werden, da kommen 109.000 Personen zusätzlich mehr in die Versorgungs- oder in die Versorgungsnähe, als wir das momentan haben. Jetzt muss man dazu nicht wirklich irgendwie großartig Statistiker sein, um zu sagen, was bedeutet das denn für Versorgung? Denn das bedeutet für Versorgung natürlich die Formen der Versorgung, wie wir sie momentan haben und wie wir sie momentan auch vielleicht noch stabilisieren können. Oder gestern Abend haben wir uns ausgetauscht über die Frage mittel- und osteuropäischer Haushaltshilfen. Da sind sie in Österreich viel weiter als wir in Deutschland. Wir machen das in Deutschland überwiegend auf einem irregulären und nicht regulierten Markt und Bereich. Und in Österreich gibt es mindestens die Überlegungen oder mindestens ein Haushaltshilfengesetz, mit dem man so etwas versucht, politisch auch zu rahmen. Also die Frage, was wird da eigentlich auf uns zukommen in der Versorgungslandschaft? Wir rechnen also, egal jetzt in welchem Land, und das ist verbindend zwischen Deutschland und Österreich, das ist bei beiden gleich, wir rechnen also mit einer deutlichen Zunahme. Schauen wir uns mal die Einrichtungen an, also das heißt die Versorgungs... das müsste einer zurück sein. Einrichtungen und Versorgung, okay, dann machen wir da weiter. Einrichtungen und Versorgung, dann sehen wir auf der Seite jetzt der Personen, die konkret betreut werden. Das sehen Sie oben abgetragen, einmal die Personen für die ambulante oder für die mobile Betreuungs- und Pflegesituation in den unterschiedlichen Bundesländern bei Ihnen oder eben die Personen in der stationären Betreuung. Das sind dann 11.500 Personen in etwa, die in Niederösterreich in stationärer Betreuung sind und 31.000 die ambulante Leistungen mitbekommen. Und die Anzahl der insgesamt Anspruchsberechtigten nach Pflegestatistik sehen Sie hier auch. Also ich mache das immer deswegen, weil es für mich um eine Sache geht, nämlich wenn wir über Pflege reden, nutzt es überhaupt niemandem, wenn wir irgendwie sagen, da wird in Zukunft bis 2050 wird sich die Anzahl der Menschen mit Demenz verdoppeln. So, das ist immer, ich nenne das immer kollektive Resignation, die man damit erzeugt. Das bedeutet nämlich, wir sitzen alle dann da und sagen, dann lasst uns auswandern. So. In Deutschland haben wir einen eigenen Fernsehsender dafür, der heißt Vox, und da werden immer die Auswanderer beobachtet. Ja, das könnte man dann machen, dass man Pflegekräfte beim Auswandern beobachtet. Ich glaube, das hilft aber keinem. Ja. Das heißt, wir müssen das erste Mal versuchen zu begreifen, dass es überhaupt gar nicht hilfreich ist, wenn wir uns das für Österreich oder für Deutschland angucken, weil wir dann immer so tun, als sei das eine homogene Entität. Und das ist es nicht. Auch ein Bundesland ist keine homogene Entität, sondern wir haben sehr regional unterschiedliche Räume, in denen wir sozusagen tätig sind und in denen Pflege tätig ist. Und deswegen müssen wir anfangen, Pflege sehr regional zu denken. Also das heißt, wenn im Vorarlberg die Anzahl der Personen, die in die Pflege qualifiziert werden, um 200% gesteigert werden, dann ist das für Kärnten völlig irrelevant. Das heißt dort nämlich gar nichts. Also das heißt die Frage, wo muss man wie agieren und was muss man machen? Und ich glaube, da ist einer der Schlüsselansatzpunkte drin, dass wir sagen müssen, wir müssen uns das genauer angucken. Das hier ist Ihre Pflegeplatzverteilung und die Pflegewohnplatzverteilung in den Bundesländern, auch wieder abgetragen, weil man natürlich einerseits über solche Karten zum Beispiel sehen kann, haben wir irgendwo Löcher, also gibt es irgendwo Bereiche, wo wir sagen müssen, da ist eigentlich gar nichts. Oder da ist noch nichts. Oder vielleicht ist es auch naheliegend, vielleicht sind da Berge. Ja, das könnte auch sein. Da muss man sagen, man muss jetzt nicht aus einer Bergstation eine stationäre Altenpflegeeinrichtung gründen. Das ist sicherlich auch nicht zielführend. Aber die Frage, haben wir in den unterschiedlichen Bundesländern bezogen auf die Frage der erwartbaren demografischen Entwicklung? Und das ist jetzt kein Hexenwerk, sondern man muss wirklich sagen, demografische Entwicklung ist sehr gut voraussehbar. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn wir in Deutschland dann sehen, plötzlich sagen die Einrichtungen, wir haben einen Fachkräftemangel, wo man sagt, das ist seit 10 Jahren war das bekannt, was ihr hättet tun müssen. Das kommt nicht über Nacht und genauso wenig kommt über Nacht, dass jemand morgens aufwacht und sagt, ach du meine Güte, ab jetzt bin ich pflegebedürftig. Wir können in etwa assoziieren, wie wird sich Pflegebedürftigkeit jedenfalls unter aktuellen Gesetzgebungsverfahren verändern und was bedeutet das und haben wir die Plätze dort, wo wir sie brauchen, sind wir dort eigentlich entsprechend gerüstet und gewappnet. Das ist immer einer meiner Ansatzpunkte. Was wir insgesamt, ich habe mir noch ganz viele andere Daten angeguckt, die Menge ihrer Beschäftigten in den unterschiedlichen Sektoren etc., aber was mir insgesamt aufgefallen ist, ist, es gibt eigentlich keinen so großen relevanten Unterschied zu der deutschen Situation. Also das heißt, das ist sehr, sehr ähnlich, sehr gleich. Das eine ist also, wir haben eine hohe erwartbare Zunahme der älteren Bevölkerung bis 2040 jedenfalls. Aber auch da muss man sagen, das ist unterschiedlich regional. regional. Und wenn wir uns das ganz regional angucken, auf einer Kreisebene, dann heißt das eben nicht überall eine Riesenkatastrophe, die da erwartet wird, sondern da muss man eben sagen, wir haben bestimmte Bereiche, in denen steht dann an, dass wir damit planen können, da müssen 300, 400 Menschen mehr versorgt werden und das ist handhabbar. Wir haben momentan ein sehr dichtes Versorgungsnetz, aber mit überwiegend kleineren Einrichtungen der Pflegeplätze. Die durchschnittliche Pflegeplatz oder das durchschnittliche Pflegeheim in Österreich hat eine Platzgröße von 108. Das ist sozusagen die durchschnittliche mittelwertsbezogene Berechnung. Wir haben eine Besonderheit in Österreich, die wir ausmachen können. Wir haben nämlich einen Rückgang der stationär betreuten Personen in Niederösterreich und Oberösterreich. So etwas gibt es in Deutschland nicht. Wir haben in Deutschland flächendeckend von Jahr zu Jahr, von Erscheinungsjahr zu Erscheinungsjahr unserer Pflegestatistik eine Zunahme der stationären Personen. Und wir haben eine flächendeckende Zunahme der ambulant betreuten Personen. Und wir haben einen Personalmangel, jedenfalls wenn ich verfolge, was bei Ihnen in den Zeitschriften erscheint und in den politischen Diskussionen erscheint. Und dieser Personalmangel, der ist auch so, dass Sie natürlich einerseits ähnlich wie wir auch gucken, was kann man denn aus dem Ausland rekrutieren. Ich bitte Sie nur, machen Sie einen Bogen um Deutschland. Rekrutieren Sie von überall her, ist mir völlig egal, aber nicht aus unserem Bereich. Weil wir selber die Schwierigkeit haben. Und man muss natürlich sagen, das hat ganz fulminante und eklatante Schwierigkeiten. Also wenn man die Presse immer verfolgt, dann sieht das so aus, als seien das irgendwie Konzepte, die total tragfähig sind oder die überall schon riesengroß laufen. A, läuft es nicht riesengroß, sondern wir haben dort eine relativ geringe Anzahl an Menschen, die wir gewinnen können. Das andere ist, wir müssen sehr genau hinschauen, was macht das mit der Versorgung in den Heimatländern? Das nennt sich Care Drain. Wir können nicht die Experten und die Spezialisten ganze ausgebildete Gruppen von Pflegekräften aus Rumänien aufkaufen und uns dann wundern, dass in Rumänien die Krankenversorgung nicht stattfindet. Das geht nicht. Das sind einfach ethische Dimensionen, die man mindestens reflektieren muss, wenn nicht gar sich dazu auch deutlich positionieren und sagen muss, die Probleme, die wir in eigenen Ländern haben, dürfen nicht auf dem Rücken anderer Länder ausgetragen werden. Man kann also dort rekrutieren. Man kann also dort rekrutieren, wo wir sagen, okay, da hat jemand mit der Qualifikation jedenfalls momentan keinen Zugang zum Erwerbsleben, keinen Eingang in die Beruflichkeit. Das macht dann vielleicht Sinn, dass man sagt, demjenigen kann hier eine Perspektive gegeben werden, aber die Berufsnormen sind sehr unterschiedlich, die Berufsqualifikationen sind sehr unterschiedlich. Alle Einrichtungen, die damit gearbeitet haben, die ich kenne, sagen, es ist wahnsinnig aufwendig, bis wir jemanden auf unser Verständnis von Pflege auch tatsächlich gebracht haben. Und das ist vor allen Dingen für kleinere Einrichtungen im ambulanten Feld oder auch im stationären Pflegesektor wahnsinnig schwierig, sehr kostenintensiv, arbeitsintensiv und nicht immer erfolgsgekrönt. In der stationären Altenhilfe wissen wir, nur die Hälfte der Leute, die dort qualifiziert und angeglichen werden, bleiben dann auch in der stationären Altenhilfe, der Rest geht ins Krankenhaus. Das heißt, du hast die ganze Leistung der Eingliederung und dann gehen 50% von den Pflegekräften in dem Moment, wo sie die Anerkennung haben, woanders hin. In Deutschland haben wir Ähnliches. Wir haben die Situation momentan schon, dass ambulante Dienste Klienten bereits ablehnen. Also das ist eine für uns sehr schwierige Situation und ich habe dort auch regelmäßig Hinweise von entweder auch von Angehörigen, die bei uns sich dann auch melden oder eben auch von Pflegedienstleitungen, die sagen, ich bin eigentlich Geschäftsführer eines ambulanten Pflegedienstes, ich fahre aber seit über einem Jahr fahre ich selber Touren und es geht nicht darum, haben wir von den Ärzten zu wenig Verschreibungen, sondern wir haben Verschreibungen ohne Ende, wir können aber diese Verschreibungen für häusliche Pflege nicht mehr realisieren. Das muss die Politik sorgen, denn die Politik hat eine Daseinsvorsorge. Also das ist einfach, sie müssen sich darum mitkümmern. Wir haben in Deutschland ein ganz stark versäultes System. Zwischen den Gesetzbüchern gibt es also mitunter zwar Berührungspunkte, aber die sind nicht schlüssig aufeinander aufgegliedert. Das heißt, wir haben die merkwürdige Situation, dass in dem Moment, wo jemand mit einem Krankentransportwagen aus einem Krankenhaus in eine stationäre Altenhilfe gebracht wird, hat er das Sozialsystem gewechselt. Und damit hat er ein völlig anderes Leistungsrecht. Er hat aber immer noch das Gleiche. Das heißt, es ist für ihn unerklärlich, wieso jetzt plötzlich völlig andere Strukturen, völlig andere Dinge greifen. Wir haben in den Jahren, in denen in Deutschland die stationäre Altenhilfe massiv aufgebaut wurde, haben wir vor allen Dingen solitäre Einrichtungen, die entwickelt wurden und teilweise auch isolierte Einrichtungen. Wir haben Zeiten gehabt, in denen wurde auf der grünen Wiese ein Altenheim gebaut, weil gesagt wurde, dann können die alle aus dem Fenster gucken und dann ist es doch schön grün draußen. Und wenn man dann die Bewohner fragt, dann sagen sie, naja, aber ich komme von hier aus nirgendwo mehr hin. So, also ich bin dann abgeschnitten sozusagen. Ne? In Deutschland, Fachkräftemangel, habe ich gerade gesagt, da gibt es unterschiedliche Prognosen. Das ist immer schwierig mit diesen Prognosen, weil sie liegen in der Zukunft. Und das macht es so schwierig, das genau zu beziffern. Aber wir gehen von 200.000, 300.000 fehlenden Personen aus, wenn wir die Bedingungen so stabil halten wollten, wie wir sie jetzt halten. Und Pflege ist regional zu denken. Und das ist für mich ein ganz entscheidender Ansatzpunkt in den Studien, die wir dazu in Deutschland gemacht haben. Und das mache ich in vielen Bundesländern mittlerweile. Da wissen wir, der Radius, der Aktionsradius einer Pflegekraft ist 20 Kilometer. Weiter bewirbt sie sich nicht weg. Warum nicht? Wir haben eine hohe Teilzeitquote, das heißt überwiegend Frauen, die in unterschiedlichsten Mehrfachrollen beschäftigt sind und die dann sagen, was nutzt mir ein tolles Angebot einer Einrichtung, die 35 Kilometer entfernt ist, dann bin ich einfach nicht zu Hause, wenn das Kind von der Schule kommt. Das kann ich gar nicht machen. Oder ich habe eine halbe Stelle und wenn ich jetzt anfange, so viel zu vertanken, dann bringt mir das gar nichts. Also selbst wenn wir mir mehr Geld geben, habe ich davon nichts. Also das heißt, Pflege ist wirklich ein regionales Geschäft und ein kommunales Geschäft. Das heißt, wir brauchen Perspektiven der Netzwerkbildung, der regionalen Strukturierung und dazu bedarf es Datengrundlagen. Und das Erstaunliche ist jedenfalls in einem Land, so wie wir das, wie ich es bei uns wahrnehme, man meint immer, das ist der größte Gesundheitsversorgungssektor, den wir haben. Und man meint immer, da müsste es doch einfach sein und da müssten wir doch gucken können, was ist denn eigentlich wo. Und dann erlebt man immer nur Datenlücken, Datenlücken, Datenlücken. Wann immer du eine dezidierte Frage an die Pflege stellst, wirst du herausfinden, dazu gibt es keine Daten. Der Bereich ist aber wichtiger als die Automobilindustrie. Er ist auch größer als die Automobilindustrie. Und er leistet auch verdammt nochmal andere Dinge und er kann gar nicht ins Ausland verlagert werden, weil wir die Alten nicht als Exportschlager identifizieren. Ja? Das heißt, niemand wird die Betriebsstätte ins Ausland verlagern können. Das heißt, also ich gehe immer davon aus, Pflege zu fördern ist Wirtschaftsförderung, ist Frauenberuflichkeit zu fördern. Und deswegen bin ich immer maßlos erschrocken, wenn bei uns in Deutschland über Fachkräftemangel diskutiert wird und dann haben wir eine, ich nenne das immer eine Reflexreaktion, weil Reflexe werden ja bekanntermaßen über das Rückenmark gesteuert, ohne Einschaltung der Großhirnrinde. Das hat manchmal seine Begrenzungen und wenn wir dann sehen, dass gesagt wird, da sind zu wenig Leute, ja, dann müssen wir die Qualifikationsniveaus absenken. Dann haben wir mehr Leute. Dann geht es aber darum zu sagen, nein, dann habt ihr nicht mehr Leute, sondern nur mehr Hände. Und ich glaube, die Diskussion heute Morgen, die war so hilfreich, weil sie nochmal aufgezeigt hat, was bedeutet das eigentlich in diesem Kontext von komplexen, schwierigen Situationen zu arbeiten. Und dann reden wir nicht über eine einzelne Tätigkeit. Und wenn bei uns in der Politik über Pflege gesprochen wird, wird ganz oft über eine Tätigkeit gesprochen. Nämlich, die müssen gefüttert werden, gewaschen werden, gekämmt werden und denen muss beim Aufstehen geholfen werden. Und die müssen Inkontinenzmaterial versorgen können. So. Das ist immer der Bereich. Also das heißt, wir reduzieren dort diesen wahnsinnig wichtigen Bereich auf einzelne Tätigkeiten und vergessen, dass diese Tätigkeit in komplexen Situationen stattfindet. Dass du jemanden brauchst, der überhaupt diese Reflexionsfähigkeit, die Sie heute Morgen alle angesprochen haben, der die überhaupt hat. So, und das löst man nicht über Menge oder nicht alleine über Masse. So, und das ist der Punkt, wo wir wahnsinnig viel drüber arbeiten müssen. Das muss man ganz klar sagen. Die nächste Folie, bitte. So. Genau, was machen wir? Ich bin nebenbei, muss man sagen, oder beziehungsweise das ist so paarig, auch im Vorstand des Deutschen Instituts für angewandte Pflegeforschung. Das heißt, wir haben eine Infrastruktur, wo wir versuchen, diese regionalen Daten jedenfalls bei uns zusammenzubekommen. Das versuchen wir auch immer in die Öffentlichkeit zu bringen, weil wir davon ausgehen, wir wollen Netzwerke bilden, wir wollen eben diese Daten, die so wichtig sind, in die Kommunen reinbringen und mit den Kommunen diskutieren, wie müsst ihr strukturieren. Was müsst ihr vor Ort machen? Wo habt ihr Ausbildungsstätten? Wo müsst ihr über die Sektoren hinausgucken? Denn oftmals haben wir immer diese Trennung. Da wird dann gesagt, da gibt es eine Pflegestatistik. Ja, aber dann wird so getan, als sei Pflege in der stationären Altenhilfe völlig zu entkoppeln von der Versorgung im Krankenhaus. Also wir müssen diese Sektoren verschränken. Wir müssen diese Sektoren auch erstmal übereinander uns anschauen. Das versuchen wir jetzt in Niedersachsen mit aufzubauen, in Bayern mit aufzubauen und in Nordrhein-Westfalen. Nächste Folie. Und schauen uns das im Prinzip an. Was haben wir also an Aufgaben vor uns, wenn wir über Pflegestrukturierung und über Konzeptentwicklung sprechen? Wir haben selbstverständlich mit Kostensteigerungen zu reden. Ich würde immer sagen, das sind aber gute Kosten, weil Pflege darf nicht wahrgenommen werden als Kosten, sondern Pflege ist ein Bereich, in dem man zu 100% stabile, sichere Arbeitsplätze in einem Sektor schafft, der Binnenmarktstruktur hat und der sozialversicherungspflichtige Jobgarantien aussprechen kann für die nächsten 40 Jahre. Das kann Industrie in aller Regel nicht. Nochmal zurück, bitte. So, wir haben natürlich diesen anhaltenden Personaldruck und den werden wir in Deutschland nicht lösen. Es wird keinen Bus geben, der plötzlich hält und dann hat man dort 200 Pflegekräfte, die in eine Station, auf einer Station aussteigen und dann sagen, ich möchte hier arbeiten. Das wird uns also zunehmend weiter beschäftigen. Wir haben eine Abnahme an familialer Pflegekapazität, das haben Sie hier auch, das diskutieren Sie hier auch. Wir haben regionale Versorgungslücken. Wir haben auch, und das muss man immer selbstkritisch sagen, wir haben eigentlich in diesem pflegerischen Versorgungssystem sowohl im Krankenhaus als auch im stationären Altenhilfesektor oder im ambulanten Feld eigentlich eine relativ geringe Innovationsmöglichkeit auch. Das ist auch die Frage, wo können wir das überhaupt machen? Aber im Vergleich zur Industrie ist Innovation und Projektarbeit kein Ding, wo man sagt, kontinuierlich laufen bei uns innovative Projekte. Die Pflege wird immer identifiziert. Keine Angst vor Technik, die wird Pflege nicht ersetzen können. Niemals. Also alle Studien, die sich mit Technologieentwicklung beschäftigen, gehen immer davon aus, es wird einen zentralen Sektor geben oder zwei zentrale Sektoren geben, die werden von Technologie und von Robotik weitestgehend unberührt bleiben. Das ist Pflege und Erziehung. Das sind die beiden Bereiche und das sind die Kernbereiche ja auch, die wir im Sektor kennen. Das heißt nicht, dass wir mit Technik nicht konfrontiert sind, aber wir brauchen sie zur Dokumentation, wir brauchen sie zu bestimmten Abrechnungsverfahren, wir brauchen sie, vielleicht werden wir irgendwann noch unseren Service-Roboter haben, der das eine oder andere macht, aber es wird nicht substanziell Pflege in Frage stellen oder gar ersetzen. Und wir haben nur einen bedingten Zugriff in einem regulierten Markt. Worüber reden wir jetzt in Deutschland? Was sind unsere Antworten auf diese Fragen? Das eine ist die Erkenntnis erst einmal zu haben, so wie es jetzt läuft, läuft es nicht mehr lange gut. Das ist die erste Erkenntnis. Zu sagen, wir können nicht davon ausgehen, dass man jetzt einfach so tut, als würde das 20 Jahre lang noch genau so laufen. Wenn wir uns die demografischen Daten angucken, nur im Großraum München, dann wissen wir, das funktioniert dort in Zukunft nicht mehr. Wir haben also dort ganz klar jetzt schon Schwierigkeiten, Stellen zu besetzen. Die Krankenhäuser fangen wieder an, Wohnheime und Apartments zu bauen. Die Altenheime fragen an, wie viel Geld sollen wir denn eigentlich investieren können, damit eine Pflegekraft bei uns auch wohnen kann. Das ist dort eine zentrale Frage. Das heißt, wir wissen, ohne eine wirkliche Neuaufstellung dieser Systematik werden wir keine Innovationen herstellen können, die mit vielleicht weniger Pflegekräften oder mit Pflegekräften mit veränderten Tätigkeits- und Rollenprofilen dann ausgestattet sein. Das heißt, bei uns wird sehr viel gesprochen über einerseits so etwas wie Vernetzung, Quartier, Care-Management, nicht Case-Management. Case-Management auch, aber die Aufgabe der Kommune ist, Care-Management zu betreiben. Wohngruppen, Prävention, das werde ich gleich noch ein bisschen ausführen. Der sogenannte Welfare-Mix, also die Frage danach, wie viele nicht fachqualifizierte brauchst du, aber bitte nicht mit Ersatz von Pflegekräften, sondern die Steuerung des Prozesses muss über die Pflegekraft gewährleistet sein. Über Bürokratieabbau können wir natürlich sprechen, um zu sagen, lassen sich damit wirklich substanziell Ressourcen für die Versorgung herstellen. Und das möchte ich Ihnen jetzt in einzelnen Ansätzen, die sich teilweise überschneiden. Das sind keine Begriffe, wo man sagt, die haben eine Trendschärfe, sondern was verbirgt sich dahinter? Das erste ist ein sogenannter Quartiersansatz. Das heißt, In den Kommunen wird jetzt stärker geguckt, wenn wir das regional steuern müssen, dann muss die Kommune eine neue Rolle in der Verantwortung eingehen. Dann muss sie auch sagen, wir wollen uns aktiv daran beteiligen. Und dann fängt das damit an, bestimmte Bereiche tatsächlich auch substanziell zu befördern, also auch Baugrundstücke zur Verfügung zu stellen und zu sagen, unter der Maßgabe nicht, dass du hier irgendwie eine solitäre stationäre Altenpflegeeinrichtung aufbaust, sondern dass du dich hier in die Quartiersentwicklung mit einbringst, mit deiner Einrichtung. Es geht um Partizipation dabei, das heißt Bürgerschaft und Vereine werden mitgenommen und werden gefragt, wie wollt ihr euer Quartier entwickeln? Wie wollen wir in Zukunft seniorenorientiert hier wohnen? Wo können wir, weil da eine Altersstrukturveränderung stattgefunden hat, aus einem Kinderspielplatz, den keiner mehr nutzt, eine Buhlbahn machen? Dann haben wir plötzlich Begegnung geschaffen für Menschen über 70. Vielleicht ist das hilfreich. Ne, vielleicht aber eben nicht überall. Also das heißt, es gibt kein Gießkannenprinzip mehr. Wir können nicht mehr davon ausgehen, eine Strukturmaßnahme würde tatsächlich bei allen die gleichen Fragestellungen lösen. Es geht um die Vernetzung, es geht darum, digitale Portale aufzubauen, weil wir aus den Pflegeberatungen, das können wir in Deutschland in Teilen abrechnen, dass wir in die Familien gehen, ein ambulanter Pflegedienst geht in die Familie und berät die Pflegefamilie dort, kann ihnen auch bestimmte Trainings zukommen lassen. Aber spätestens, wenn es um die Frage geht, welche Hilfe braucht derjenige dann, weiß die Pflegekraft mitunter eigentlich nur, was sie selber in ihrem Betrieb als Hilfeleistungen zur Verfügung stellt. Sie ist aber nicht informiert, welcher Bürgerschaftsverein bietet niedrigschwellige Betreuungsangebote an. Gibt es hier irgendwo einen Hilfedienst, den wir gar nicht haben. Das heißt, wir müssen anfangen, diese Hilfesysteme so zu vernetzen und so zugänglich zu machen. Das findet in einzelnen Kommunen statt, dass man halt so Digitalportale aufbaut und dann sagt, da können jetzt Menschen bestimmte Fragen stellen, bestimmte Bedarfe anmelden und dann kann darauf reagiert werden. Dann kann geguckt werden, wer kann das denn entsprechend beantworten. Es geht dann auch darum zu sagen, wer soll das tun und sowas könnten zum Beispiel Quartiersmanager übernehmen. Für einen bestimmten kleinen regionalen Raum. Das ist keine Lösung für eine Gesamtstadt, das ist auch keine Lösung für eine Gesamtregion, sondern für einen bestimmten Stadtteil, wo man sagt, hier wollen wir uns in Zukunft aufstellen. Das ist der erste Ansatz. Dazu gibt es auch schon alles Mögliche, was Sie dazu im Netz finden können. In Nordrhein-Westfalen, das ist das Bundesland, aus dem ich komme, da wohnen 18 Millionen Menschen, das ist also ein sehr großes Bundesland. Da wissen wir zum Beispiel, wir haben bestimmte Strukturen, also das heißt, unsere Ausbildungsstrukturen sind ganz oft in dem Kerngebiet des sogenannten Ruhrgebietes. Das ist aber zum Beispiel die Region, in der wir fast keine demografische Entwicklung haben werden, die uns vor Probleme stellt. Also das heißt, wir qualifizieren Personal gerade dort, wo wir sie gar nicht brauchen. Und wenn wir das ernst nehmen mit der Frage, wie kriegen wir Leute von der einen Region in die andere, Pflege ist anders als jetzt irgendwelche hochbezahlten Ingenieursberufe eben kein Treiber, um zu sagen, ich breche hier die Zelte ab, weil ich irgendwo anders im ländlichen Bereich eine andere Position bekommen kann. Es existieren dazu Kurzbeschreibungen, dazu existieren auch kleine Baukästen, wo man sagen kann, da kann man sich dran orientieren, was da gemacht wird. Das nächste, was wir aufbauen oder wo wir uns was von versprechen, ist, dass wir in den ersten Kommunen sogenannte präventive Hausbesuche machen. Da geht es darum, dass wir erkannt haben, dass diese Strukturen, die wir in den Kommunen haben, Pflegeberatung von der Stadt in der Kommune, dass wir sagen, das sind alles Komm-Angebote. Also komm vorbei, wenn was los ist. Jetzt wissen wir aber zum Beispiel aus Familien, die in einem hohen Maße jemanden versorgen, die können gar nicht kommen, weil die haben eine zentrale Problematik. Wer versorgt denn dann denjenigen, wenn ich da irgendwie hin soll? Wer versorgt meinen Mann, wenn ich eine Dreiviertelstunde mich auf dem Weg in die Stadt machen soll? Das heißt, wir müssen es umändern. Wir müssen in eine Bringstruktur kommen. Und wir müssen auch proaktiv werden. Wir müssen also nicht warten, bis jemand pflegebedürftig ist, sondern früher anfangen. Das heißt, wir versuchen das mit Kommunen anzubinden und zu sagen, lasst uns bei den Leuten schauen, die entsprechend etwas machen. Zum Beispiel 75 Jahre und älter, die werden zum Geburtstag angeschrieben und die kriegen dann zum Geburtstag die Anfrage, kann jemand von uns bei Ihnen vorbeikommen? Wir würden uns gerne mit Ihnen unterhalten und dann wird ein umfassendes Assessment gemacht, dann wird gefragt, wie bist du vernetzt, welche Bereiche kannst du nicht regional erreichen, was hast du an Versorgungsproblematiken und damit kann man mit diesen Daten in der Kommune was machen. Das hat übrigens bei uns tatsächlich dazu geführt, dass die Kommunen anders wahrgenommen werden, nämlich als sorgende Kommune. Das hat, also es hat auch so einen Effekt, der an der Stelle für die Kommunen hilfreich ist. Das nächste ist stambulant, würde man das nennen. Das heißt, durch unsere versäulte Strukturierung haben wir Probleme, ambulante Pflegeleistungen, die zum Teil auch über die Pflegeversicherung anders abgerechnet werden als stationäre Pflegeleistungen, so zu systematisieren, dass sie tatsächlich unter einem Dach stattfinden können. Das lohnt sich, da mal reinzugucken. Das ist die Benefitgruppe. Die haben das versucht, indem man zum Beispiel einerseits sagt, wir wollen das klassische Ambiente des Wohnens bei älteren Leuten verändern. Sie werden ambulant versorgt, aber unter einem stationären Setting. Und damit werden aber auch bestimmte Regeln der Heimverordnungen außer Kraft gesetzt, weil man zum Beispiel bestimmte Fachkraftquoten nicht mehr bereitstellen muss. Man hat aber eben trotzdem eine kontinuierliche Sicherung. Ausgangspunkt dieser Entwicklung war, dass sie sich gefragt haben, zum Beispiel, warum sehen Experten und Gesetzgeber den stationären Bewohner nur noch als multimorbiden, aggressiven und kontaminierten, dauerbettlägerigen Pflegefall und nicht als autonome Person? So, ne? Und warum gesteht man Angehörigen in der ambulanten Versorgung zu, dass sie Verantwortlichkeit tragen, und warum im stationären Kontext nicht? Warum dürfen sie da das nicht? Warum fangen wir nicht an, Angehörige einzustellen und zu sagen, pass auf, wenn du dich hier bei deinem Vater mit beteiligst, dann stellen wir dich ein als Mitarbeiter. Ja. Warum darf ein Pflegebedürftiger im Heim nicht weiter von seinem eigenen ambulanten Pflegedienst versorgt werden, den er doch kennt? Das sind die Überlegung, wie kriegen wir die Systemgrenzen aufgesprengt? Darum geht es. Ne? Wir haben dieses versäulte System und immer bleiben wir in unseren Eigenlogiken. Ne? Das ist nicht ganz einfach, das hat seine Pferdefüße, das kriegen Sie nur momentan über Modellprojekte, da müssen Sie die Krankenkassen oder beziehungsweise die Pflegekassen mit an Bord haben, sonst kann man so etwas bei uns jedenfalls überhaupt nicht aufstellen. Das heißt, eine Regelversorgung ist das momentan nicht, aber da laufen Ideen zu und das sind Ansätze, mit denen man arbeiten kann. Da gibt es dann keine PDL mehr und das wird einfach abgeschafft. Also man braucht dann keine PDL mehr. Die Hauswirtschaft ist entscheidender geworden in ihrer Bedeutung. Die Zusammenarbeit zwischen den Berufen verändert sich stark. Und das Nächste, was wir beobachten können, wenn wir bei uns mit Banken sprechen, ist, dass sie halt sagen, die Anfragen auch von sogenannten solitären Altenpflegeeinrichtungen nimmt ab. Also das heißt, dass die alleinige stationäre Altenpflegeeinrichtung nimmt auch in dem Beantragungsverfahren ab, sondern man geht halt eher hin und orientiert sich am Ressort. Mhm. Ressort heißt, du hast ein Areal und in diesem Areal kannst du sowohl selbstbestimmt wohnen in einem Bungalow, kannst dann später ins Nachbarhaus ziehen, da ist betreutes Wohnen, kannst von dem Gebiet an bis in eine stationäre, vollstationäre Versorgung hineinkommen, aber das kannst du alles in deinem gewohnten Wohnumfeld und du musst deinen Stadtteil nicht wechseln, du musst dein Gebiet nicht wechseln, du musst die Leute nicht wechseln, weil du die alle schon kennst. 2 Minuten wurde mir gesagt, habe ich etwas Zeit reingeholt, wunderbar. Also das heißt, ja, drin stand 45, aber wunderbar. Also wir wollen ja auch diskutieren, darum geht es ja auch. Ne? So, es geht also darum, dass wir eigentlich erkannt haben, ohne neue, additive und vernetzte Angebote kann Pflege als Aufgabe der Zukunft eigentlich überhaupt nicht mehr bewältigt werden. Ob das alles jetzt personalsparend ist, ist eine ganz andere Frage. Aber ich glaube, wir müssen Alternativen zu den bestehenden Systemen haben. Die Vielfalt der Angebote wird in Zukunft deutlich zunehmen, da gehe ich felsenfest von aus. Solitäre Einrichtungen werden aber bestehen bleiben. Also das heißt, es geht nicht darum zu sagen, eine stationäre Altenhilfeeinrichtung wird es nicht mehr geben. Natürlich wird es die geben, die wird es auch geben müssen, aber eben nicht für alle. Es gibt keine großen Lösungen. Ich glaube, das Mühselige an diesem Geschäft ist, dass wir uns die regionalen Bedingungen angucken müssen. Wir müssen uns die regionalen Kapazitäten angucken, die Ausbildungssituationen. Und wir müssen überlegen, wie kriegen wir das in einer Kommune mit den Verantwortlichen vernetzt gut auf die Schiene. Dazu brauchen wir Daten. So traurig das ist, aber das ist dann immer natürlich irgendwie mein Arbeitsbereich, zu sagen, ohne Daten weißt du gar nicht, woraufhin strukturierst du. Und wenn du in einem Krankenhaus in einem Ort anfragst, irgendwie weißt du eigentlich, wie viele ambulante Dienste hier in der Umgebung sind. Das weiß in Köln keiner der PDLs in den Krankenhäusern, wie viele ambulante Dienste oder teil- und vollstationäre Einrichtungen in der gleichen Stadt sind. Das wissen die einfach nicht. So, und wie viele Leute arbeiten da, dann, das weiß auch keiner. Also das müssen wir uns zusammen anschauen. Aus der Perspektive der professionellen Pflege, glaube ich, können daraus interessante und auch dynamische neue Entwicklungen passieren. Also auch interessante neue Aufgaben, Aufgabenfelder. Das geht in diese Richtung Community Health Nurse, das geht in die Richtung Care Manager in einer Region zu werden, ne? Quartiersmanagement zu übernehmen. Also ich sehe das auch als Entwicklungschance für die Pflege, um aus dieser Diskussion rauszukommen, können wir das über Menge regeln? Ich glaube, nein, wir werden es über Individualitäten regeln und über Klasse. Und daran glaube ich zutiefst und dafür machen wir uns im Institut und in der Hochschule stark, dass wir versuchen, das entsprechend weiter mit zu begleiten, zu strukturieren. Vielen Dank.